Es sind unglaublich viele Menschen, die vor den Kämpfen weglaufen. Man hört Schüsse mitten auf den Straßen. Frauen, die ihre Kissen, Matratzen auf dem Rücken tragen und in den Armen ihre kleinen Kinder halten. Wir hören von allen Seiten unseres Flüchtlingslagers Bomben, sagt diese Frau der Nachrichtenagentur AP. Deshalb habe sie sich entschieden zu fliehen. Sie wolle nach Goma, aber auch da seien Bomben. Die Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo, die eskaliert seit Tagen.
Wir sehen jetzt gerade der Goldpreis Rekord hoch, der geht ja gar nicht mehr runter. Das feuert natürlich diese Konflikte auch an, weil sie kämpfen zum Teil ja auch um die Gebiete, wo diese Rohstoffe eben abgebaut werden, weil es einfach lukrativ für die ist.
Welche Rolle Bodenschätze, wie zum Beispiel Gold, in diesem Konflikt spielen und was da gerade los ist, das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News beschäftigen wir uns jeden Tag mit einem aktuellen Thema. Wir schauen uns an, was es für Einzelne konkret bedeutet und liefern euch auch die Hintergründe, um das Ganze einordnen zu können. Heute ist Mittwoch, der 29. Januar. Seit Anfang der Woche ist die Demokratische Republik Kongo ziemlich viel in den Nachrichten.
In der Demokratischen Republik Kongo haben Rebellen die Einnahme der Provinzhauptstadt Goma gemeldet.
Die M23 Militia is backed by neighboring Rwanda.
Hunderttausende Menschen sind laut UNO auf der Flucht.
Eine bewaffnete Miliz, die die Provinzhauptstadt Goma im Osten des Landes einnimmt. Direkt an der Grenze zu Ruanda. Warum sollte uns das alle interessieren?
Also ich glaube in erster Linie aufgrund von Menschlichkeit. Das ist Punkt Nummer eins, warum uns das interessieren sollte. Und was uns einfach bewusst sein muss, ist, dass eigentlich fast der Großteil unserer Rohstoffe, die uns die Produkte bescheren, mit denen wir uns so tagtäglich das Leben vereinfachen, eben aus afrikanischen Ländern kommt und der Kongo da natürlich nochmal eine Riesenrolle spielt, weil der einfach so reich an Bodenschätzen ist.
Das sagt Guya Merkle.
Ich bin Guya, fast 39 Jahre und seit 15 Jahren setze ich mich sehr aktiv für einen Wandel in der goldverarbeitenden Industrie ein.
Guyas Vater hatte in Pforzheim ein Schmuckunternehmen. Das muss Guya mit Anfang 20 übernehmen, als ihr Vater plötzlich stirbt. Und Guya hat sich in dem Zuge angeschaut, wo kommt Gold eigentlich her? Und das hat für sie richtig viel verändert.
Ich komme aus einer Schmuckfamilie und kenne quasi Gold nur in Form von Luxus, in Schmuckstücken und auch als Investmenttool. Und dann aber zu sehen, unter welchen Umständen für die Menschen Gold abgebaut wird, also oft illegaler Goldabbau. Aber auch wenn er nicht illegal ist, ist es wirklich harte Arbeit, die absolut menschenrechtsunwürdig ist. Der Umgang mit Quecksilber, der hochgiftig ist, einfach ungeschützt passiert. Die Minen ganz oft nicht sicher sind, einstürzen. Und vor allen Dingen, wenn es dann um die Bezahlung geht, einfach die meisten Menschen entweder gar nicht bezahlt werden oder mit so einem geringen Lohn, dass das einfach für mich nicht geht.
Es gibt ja auch Berichte, dass ganz viele Kinder in diesen Minen sind. Hast du das auch irgendwie miterlebt, beobachtet?
Ich habe miterlebt, wie Kinder in Minen arbeiten. Das wird natürlich, also das ist wissentlich auch in den Minen selber, dass das nicht gern gesehen wird. Deswegen wurde das oft versteckt. Ich habe das aber sowohl in Peru als auch in Uganda, wo wir sehr aktiv sind, mitbekommen. Und genau, insgesamt sagt man, dass 1 Million Kinder im Goldabbau arbeiten.
Weil die klein sind und in die Minen besser passen. Ne?
Unter anderem, genau. Also ganz oft tatsächlich vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent, wo quasi Löcher in die Erde gebohrt werden, um an das Gold ranzukommen. Die sind zum Teil so eng, die Schächte. Ich war auch in Schächten drin, da bin ich gar nicht reingekommen. Also da kommen de facto nur Kinder rein. Und dann natürlich auch einfach Kinderarbeit, weil die keine Alternativen haben, nicht zur Schule gehen, ihre Familien unterstützen und einfach mitmachen.
Guya gründet später ein Unternehmen, das nur noch faires und nachhaltiges Gold verwendet. Und sie baut eine Stiftung auf. Wenn sie die Nachrichten jetzt aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo hört, dann denkt auch sie direkt an Gold. Und an Uganda, das auch an den Kongo grenzt.
Ich muss immer auch an Goldabbau automatisch denken. Wir sind sehr aktiv in Uganda mit unseren Projekten, um eben den Goldabbau zu verändern. Und Uganda spielt eine ganz große Rolle, wenn wir auch über den Kongo sprechen. Da aufgrund der ja schon seit Jahrzehnten andauernden Problematik im Kongo es einen Bann gibt. Also große Unternehmen dürfen kein Gold aus dem Kongo beziehen. Und deswegen ist die Schmuggelroute vom Kongo nach Uganda sehr, sehr aktiv. Und wenn wir uns angucken, wie viel Gold Uganda eigentlich quasi effektiv in der Erde hat und was sie aber offiziell exportieren, kann es gar nicht sein.
Wenn man jetzt mal überlegt, wenn man in Deutschland beispielsweise, weiß ich nicht, einen Ring kauft, ne, oder einen Ohrring, der irgendwie aus Gold ist, kann das dann sein, dass das auch mit Gold aus dem Kongo hergestellt wurde oder ist das nicht so trivial?
Doch, das kann schon sein und das ist auch was, wofür wir uns wirklich einsetzen und was auch in der Industrie selber und dadurch auch beim Konsumenten einfach gar nicht Thema ist. Gold als Rohstoff ist einfach wahnsinnig intransparent. Also aufgrund der Eigenschaften, dass Gold immer wieder eingeschmolzen werden kann, kann man charakteristisch eigentlich nicht feststellen, woher kommt dieses Gold. Und es gibt eben auf den internationalen Märkten mittlerweile so viele Mechanismen, wo dieses Gold, obwohl es offiziell ja nicht gekauft werden kann, eben nach Uganda geschmuggelt wird. Dann geht es von Uganda in die Arabischen Emirate. Und von den Emiraten geht es dann eben in die Schweiz oder nach Deutschland. Das wird auf dem Weg natürlich weiß gewaschen, was bei Gold super einfach ist.
Wie macht man das dann? Weil man es einschmilzt oder mischt oder wie?
Naja, am Ende kann man am Gold gar nicht erkennen, woher es kommt. Also es gibt quasi Raffinerien, die behaupten, dass man es kann, weil dann dort ein bisschen mehr davon und hiervon drin ist. Aber in dem Moment, wo es eben bei der Raffinerie landet und dann raffiniert wird, was passieren muss, bevor wir es eben in Schmuck verarbeiten können oder bevor es in Handys geht, muss dieses Rohgold raffiniert werden. In dem Moment, wo es raffiniert ist, verliert es komplett seine Traceability. Und deswegen ist die Antwort ganz klar ja, dass Gold aus dem Kongo auch bei uns verarbeitet wird.
Wenn man sich mal eine Karte anschaut, die Demokratische Republik Kongo liegt ja mitten im Zentrum Afrikas. Das ist ein riesiges Land, grenzt im Osten unter anderem an Ruanda, Uganda, auch an Tansania. Im Süden des Landes gibt's Kobalt, das braucht die ganze Welt für Akkus zum Beispiel. Im Osten, da wo jetzt vor allem die Kämpfe stattfinden, gibt's Coltan, das steckt unter anderem in Handys drin. Und es gibt dort auch richtig viele kleine illegale Goldminen. Und wie das alles damit zusammenhängt, was da gerade passiert, darüber habe ich mit unserer Korrespondentin für die Region gesprochen.
Ich bin Antje Diekans, ich berichte für die ARD aus Ost-, Zentral- und Westafrika und mache das jetzt schon seit insgesamt 10 Jahren.
Welche Bilder hat Antje direkt im Kopf, wenn sie gerade über den Osten des Kongo berichtet?
Das sind natürlich vor allen Dingen die Flüchtlinge. Die sehen wir wirklich in den vergangenen Tagen, die Matratzen auf dem Kopf tragen, die irgendwelche Körbe dabei haben. Viel Hab und Gut ist es ja tatsächlich nicht mehr. Die kommen schon aus Flüchtlingslagern. Also das sind ja Menschen, die meist aus ihren Dörfern in der Umgebung von Goma, dieser Millionenstadt im Osten des Kongo, vorher sich versucht haben, da rund um Goma in Sicherheit zu bringen. Ich war da mehrmals in diesen Flüchtlingslagern. Das sind wirklich sehr, sehr einfache Unterkünfte da. Da leben viele einfach nur unter Planen. Jetzt gerade in den vergangenen Wochen wird das auch schon noch schlimmer geworden sein, weil da sind ja 400.000 tatsächlich seit Jahresbeginn nach Zahlen der Vereinten Nationen vertrieben worden schon. Und diese Menschen, die sind jetzt eben wieder auf der Flucht. Die versuchen sich irgendwo noch in Sicherheit zu bringen. Und man geht natürlich auch davon aus, dass die M23 jetzt nicht Stopp macht. Die haben jetzt Goma, diese Millionenstadt, erobert. Aber als nächstes peilen sie wohl auf der anderen Seite des Lake Kivu Bukavu an. Dort sind die Menschen schon auf die Straße gegangen, haben demonstriert für Frieden, weil die sich jetzt fürchten, dass auch ihnen bald die M23 da ins Haus kommt.
Lass uns vielleicht einen Schritt nochmal zurückgehen. Also du sagst, ganz, ganz viele Menschen sind auf der Flucht, ganz, ganz viele sind in ohnehin schon sehr, sehr vollen Flüchtlingslagern. Wovor fliehen die Menschen denn?
Eben vor dieser Miliz M23 im Moment, wobei man sagen muss, der Osten des Kongo, das ist ja schon seit Jahrzehnten wirklich eine Konfliktregion. Da sind mehr als 100 bewaffnete Milizen aktiv, die die Bevölkerung terrorisieren. Und die M23 ist jetzt aber eben diejenige, die sich in den vergangenen Jahren ja dort wirklich breit gemacht hat. Das ist eine Miliz, die besteht aus Tutsi, Und da merkt man dann schon, da klingelt es vielleicht bei einigen so ganz leicht, dass man dann beim Völkermord in Ruanda landet.
Anfang der 90er Jahre.
Genau, 1994, also jetzt vor mehr als 30 Jahren. Damals hatten Hutu-Milizen in Ruanda ja vor allem Tutsi ermordet. Und viele dieser Täter der Hutu, die sind damals dann über die Grenze nach dem Völkermord in den Kongo geflüchtet. Und diese Tutsi-Miliz, jetzt die M23, von der sagt man ja auch, die wird von Ruandas Regierung finanziert. Das zeigen auch Untersuchungsberichte der Vereinten Nationen. Die sollte jetzt so das Gegengewicht sein gegen diese Hutu-Milizen, wenn man das jetzt mal so ganz versucht, simpel runterzubrechen, was es natürlich nicht ist. Und letztendlich, ja, spielt dabei aber auch immer eine Rolle. Ruandas Regierung geht es also darum, die Hutu-Milizen zu bekämpfen, aber auch natürlich darum, an den Rohstoffen im Kongo mitzuverdienen, die es gerade im Osten da gibt. Alles, was das Herz begehrt.
Ja, weil die Frage stellt man sich ja, ne? Also der Kongo könnte wahrscheinlich eins der reichsten Länder der Welt sein, ja, durch diese ganzen Vorkommen. Warum ist es nicht?
Das Geld ist einfach noch nie in die richtigen Taschen geflossen. Also wenn man sich das anguckt, wie da auch die Lieferketten sind. Die Minen sind schlecht gesichert. Es gibt immer wieder Berichte über Kinderarbeit. Da bauen Menschen wirklich dann zum Teil auch unter Gefahr für ihr Leben diese Rohstoffe ab. Die werden dann weitergegeben an Zwischenhändler, die schon ein bisschen besser daran verdienen. Und dann finden die irgendwie ihren Weg dann auf die internationalen Märkte. Und jedes Mal, wenn sie weiterverkauft werden, werden sie natürlich auch teurer. Und letztendlich bevor sie dann in unseren Smartphones und Laptops und anderen elektronischen Geräten landen, haben sie also schon einen weiten Weg hinter sich. Und viele haben daran mitverdient, nur eben nicht die Leute aus der Region selbst.
Kann man auch sagen, dass jetzt beispielsweise diese M23-Miliz da auch illegale Minen kontrolliert und sich dadurch finanziert?
Genau, das ist auch mit ein Grund, warum die so erstarkt ist dann zuletzt. Also man kann dann auch sehen, mit den Landgewinnen, die sie quasi gemacht hat, gerade jetzt zuletzt hatte die M23 auch eine Region erobert, wo viele Goldminen sind. Deswegen ist das tatsächlich eine Miliz, die sehr gut ausgerüstet ist, also die es auch schon lange war, weil sie eben von Ruanda finanziert wurde, aber die jetzt wirklich auch richtig schon Einkommen generiert hat, ja.
Du hast schon auch gesagt, dass es unglaublich viele unterschiedliche Milizen gibt. Also die M23 sind ja auch nicht die einzigen. Spielen da auch einfach ganz unterschiedliche, ja, ethnische Bevölkerungsgruppen eine ganz große Rolle in diesem Konflikt? Also Stichwort Hutu, Tutsi.
Ja, es gibt so eigentlich, ja, wie soll man das sagen, zwei Brennstoffe, die den Konflikt im Osten des Kongo befeuern. Und das eine sind tatsächlich langschwelende Konflikte zwischen den Volksgruppen, also zum Beispiel zwischen Hutu und Tutsi, und dann aber eben der Kampf um die Mineralien. Also das sind so diese beiden Faktoren, die dafür ausschlaggebend sind, dass der Osten des Kongo jetzt seit 3 Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommt.
Ja, und wer jetzt 30 ist und dort lebt, hat noch nie Frieden erlebt, ne?
Das ist tatsächlich so im Osten des Kongo, ja. Da sind Menschen, die sind immer wieder vertrieben worden in ihrem Leben. Es gibt auch Regionen, wo man sagt, es gibt kaum eine Frau, die nicht schon sexuell missbraucht wurde. Weil das muss man ja auch immer wieder sehen, dass Vergewaltigungen wirklich ganz gezielt als Kriegswaffe im Kongo immer wieder eingesetzt werden. Man hört da immer wieder ganz fürchterliche Geschichten. Und das passiert auch gerade jetzt wieder. Also die Berichte, die man jetzt von Hilfsorganisationen hört, zum einen über viele Tote tatsächlich in Goma, aber dann auch wieder über Massenvergewaltigungen.
Wer könnte denn jetzt überhaupt zu einer Deeskalation beitragen?
Ja, das ist die große Frage. Kongos Regierung versucht das im Moment ja unter anderem über den UN-Sicherheitsrat, wo Kongos Außenministerin jetzt schon mehrfach appelliert hat, dass die internationale Gemeinschaft doch Sanktionen gegen Ruanda beschließen soll, dass man eben zum Beispiel sagt, gut, wir importieren dann eben keine Rohstoffe mehr von euch. Aber dazu hat sich jetzt noch keiner entschlossen. Also es gibt im Moment viele Appelle für Frieden von allen Seiten, aber noch keine wirkliche Handlung.
Die Europäische Union, die könnte übrigens auch Einfluss nehmen. Die hat nämlich erst im Herbst letzten Jahres ein großes Abkommen mit dem Land geschlossen, das die M23-Miliz mitfinanziert und unterstützt, mit Ruanda. Ich fasse an der Stelle jetzt noch mal kurz zusammen. Dieser jahrzehntelange Konflikt, der da gerade in der Demokratischen Republik Kongo weiter eskaliert, der hat viel mit den Bodenschätzen im Land zu tun. Unter anderem mit Gold werden zum Beispiel Milizen finanziert. Gold, das über Umwege auch bei uns in Europa landen kann. Ich habe Guja Merkle gefragt, wie man es denn vermeiden kann, diesen Handel und den illegalen Abbau auch unwissentlich zu unterstützen.
Wenn ich die Lösung hätte. in erster Linie muss man überhaupt mal Aufmerksamkeit schaffen dafür. Und natürlich kann ein Konsument so weit wie möglich nachfragen, woher Gold kommt. Es gibt natürlich die Zertifikate, also ein Fairtrade-Zertifikat oder ein Fairmine-Zertifikat, da kann man zu 99% sagen, dass das kein Gold aus irgendwelchen illegalen Minen sind. Aber wie ich vorhin gesagt habe, es ist einfach fast nicht nachzuvollziehen, woher Gold kommt. Das heißt, ich glaube, wir müssen fast einen Schritt drüber gehen und sagen, die Politik muss natürlich viel aktiver werden. Also auch unsere westliche Politik muss viel mehr Regulatorien einfordern, schaffen, um eben zu gucken, wo sind die Probleme. Also es ist fast wieder dieser Strukturwandel, den wir brauchen, um das wirklich einzudämmen, weil aktuell die Situation einfach so ist, wie sie ist. Es kann keiner kontrollieren. Es verdienen leider viel zu viele Menschen daran, viel zu viel Geld. Ein Thema, was ich super spannend finde, ist der Goldpreis. Also wenn man sich den anguckt, der geht natürlich gerade wahnsinnig nach oben. Sowas heizt so eine Situation immer an. Und man muss sich trotzdem immer ein bisschen wieder vor Augen halten. Der Goldpreis, natürlich reagiert der sehr auf politische Spannungen und was so in der Welt passiert. Aber am Ende ist der trotzdem menschgemacht. Also da sitzen trotzdem zweimal am Tag die 5 größten Banken der Welt und beraten über diesen Goldpreis und legen den fest. Also das ist mir immer noch mal wichtig, dass Leute das verstehen. Das ist jetzt nicht nur ein Marktmechanismus. Da sitzen immer noch auch Menschen dahinter. Und solange der Goldpreis so steigt, sehe ich aktuell wenig Chancen, dass wir das eindämmen können.
Aber vielleicht noch mal einmal gefragt, also wenn ich jetzt beispielsweise einen Ring kaufen möchte oder so, wie kann ich möglichst sicher sein, dass das fair gehandeltes oder auch nachhaltiges, recyceltes Gold, gibt's ja auch sehr, sehr viel, dass das ist. Worauf kann ich achten?
Also was man schon sagen kann, ist, dass man jetzt zum Beispiel Schmuck, der in Deutschland produziert ist, also wo der Herstellungsort Deutschland ist, man eigentlich davon ausgehen kann, dass es sich dabei um recyceltes Gold handelt, weil wir einfach einen gut funktionierenden Prozess haben, was eben das Recycling betrifft. Auch da muss man immer aufpassen, weil da natürlich auch Schindluder getrieben wird. Also man kann eben ganz schnell auch neues Gold als recyceltes Gold ausgeben. Da braucht es sicher auch mehr Transparenz, aber da kann man schon sagen, alles, was in deutschen Produktionen produziert wird, ist eigentlich ausschließlich mit recyceltem Gold gemacht. Und dann natürlich eben auch die Labels Fairtrade und Fairmined, ganz klar. Da kann man auch sehr, sehr sicher sein. Und ich glaube, generell geht es auch darum, nachzufragen. Also man merkt, glaube ich, relativ schnell, wie tief ein Unternehmen in der Lieferkette drin ist. Je nachdem, wie sie gewisse Fragen auch beantworten können.
Da ist man dann natürlich nicht bei 50 Euro Goldohrring. Weil solche haben vielleicht einige von uns. Also ich habe die auf jeden Fall. Also Silberohrringe, die dann mit einer dünnen Schicht vergoldet sind. Kriegst du für 50 Euro, vielleicht sogar weniger. Und da sagt Guja, die werden in so Goldbäder getunkt. Und wenn der Schmuck so günstig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich höher, dass da auch Gold aus illegalen Minen mit drinstecken könnte. Was sie dagegen am allernachhaltigsten findet?
Jeder von uns hat ja vielleicht die alte Goldkette von der Oma. Das ist für mich immer noch der nachhaltigste Weg zu sagen, hey, ich gebe eben diese Kette oder diese Ohrringe in die Umarbeitung, in Zahlung und weiß dadurch, dass ich quasi Teil des Recyclingprozesses bin und kriege daraus dann was Neues gemacht.
Das war Unboxing News für heute. Wenn ihr jemanden kennt, den oder die das Thema auch interessieren könnte, dann teilt die Folge gern. Das Team heute, Ingo Rockenberg, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.